in diesen verlesenen Vers. Und es kommt immer darauf an, dass wir die Mitteilungen der Heiligen Schrift erkennen und verstehen. Führt uns der Geist gleichsam in die Schattenbilder des Alten Testamentes hinein. Und wir, wenn wir liebend das Wort Gottes erforschen, sind zugleich erstaunt, welch genaue Voraussagen gerade über den kommenden Erlöser damals schon gemacht wurden. Dieser eine verlesene Vers enthält vier Aussagen, mit deren Bedeutung wir uns heute ein ganz klein wenig nur, aber beschäftigen wollen. Erstens, was bedeutet der Stein? Zweitens, was bedeuten die sieben Augen darauf? Drittens, was bedeutet die Eingrabung? Viertens, und was ist die Hinwegnahme der Ungerechtigkeit des Landes an einem Tage? Zuerst kommen wir zum Stein. Dieser Stein, von dem hier geredet ist, wir können sagen, mit verwundertem Interesse muss jeder Schriftkundige in Israel sich über den Stein aufgehalten und beschäftigt haben, weil man in der damaligen Zeit erkannte, dass irgendetwas mit diesem Stein los sein musste. Denn kein Geringerer als der Prophet Mose, der große Prophet und Verfasser des ersten Teiles der Heiligen Schriften, hatte ihn bereits genannt. Und zwar genannt im Segen Jakobs über Josef. Wir lesen das in 1. Mose 49, Vers 24, wo es heißt, von dannen ist der Hirte der Stein Israels. Wenn jene Israeliten auch nicht das erkennen, wie heute die Kinder Gottes besitzen dürfen hatten, aber ihnen wurde schon so manches Licht darüber zuteil, indem sie sich mit dem teuren Wort Gottes in dieser Aussage befassten. Und wir könnten fragen, von wannen denn? Von dem Gott deines Vaters, von dem Allmächtigen. Verheißungsvoller Ursprungsort. Auch den Hirten nimmt der Prophet Zacharja in Kapitel 13, Vers 7. Und zwar heißt es dort als den Genossen Jehovas. Das ist Jesus. Jahrhunderte nach Mose erst ist wieder von dem geheimnisvollen Stein in Psalm 118, Vers 22 geredet. Und Jesaja, der Prophet, redet in den gleichen oder mit denselben Ausdrücken von diesem Stein in Kapitel 28, Vers 16, wie auch in Zacharja 10, Vers 4. Dieser Stein ist Jehova Jesus, die Offenbarung Gottes im Alten Testament. Soweit zunächst die Ausführungen über den Stein. Wir kommen dann noch einmal im Zusammenhang zurück. Die sieben Augen, von denen wir hier lesen, sind die Augen, wie in Kapitel 4, Vers 10 berichtet, in Bezug auf Kapitel 3, Vers 9 ausdrücklich sagt. Zu welchem Zwecke sie die ganze Erde durchlaufen, sagt uns 2. Chronika, Kapitel 16, Vers 9. Auf dass er sich mächtig erweise an denen, deren Herz ungeteilt, heißt es hier, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und das ist die Frage an uns. Ob unser Herz ungeteilt auf Jesus gerichtet ist. Wisst ihr, Jesus will unser Herz besitzen. Nicht im äußersten Winkel. Er ist der alleinige Gott. Er will unser Herz ganz einnehmen. Aber er kann es nicht einnehmen. Er vermag es nicht einzunehmen. Wegen seines göttlichen, souveränen Willens, weil Gott uns die freie Willensentscheidung belassen hat. Er kann es nur dann tun, wenn du bereit bist, den Platz in deinem Herzen ihm bereitzustellen. Und das geschieht mit dem Bekenntnis unserer Sünden, indem wir Platz machen. Und dieser Jesus hat dafür auch zugleich noch selbst das Opfer gebracht, sein teures Blut gegeben. Er hat uns also alles hinterlassen, damit er Platz finden kann als der alleinige Gott in unserem Herzen. Hast du das schon erlebt, indem du in Aufrichtigkeit in der Gegenwart des heiligen Gottes ihm die Sünden bekannt hast, indem du kamst als ein verlorener Sünder, nicht als einer, der wieder 3 oder 6 oder 9 Sünden loswerden wollte und dennoch verloren bleibt. Jesus macht frei, wenn wir an ihn glauben, dass wir verlorene Sünder sind. Dann kann er uns auch erretten. Da dieses ungeteilte Herz, von dem wir hier lasen, wirklich sowohl bei dem Haupte der Zivilbehörde, nämlich Zerubabel, als auch bei dem Religionsvertreter Josua, der hier benannt ist, vorhanden war, so verbürgt sich selbst Jahwe dafür. Wofür? Sein Wort zu erfüllen. Und zwar derart, dass sollte das Hindernis für den guten Fortgang des Tempelbaues sogar ein großer Berg sein, derselbe zur Ebene gemacht werden sollte. Kapitel 4, Vers 7. Und dabei erscheint der Stein. Noch einmal in der Erwähnung. Wir sehen, dass das Einebnen der Widerstände in direkter Verbindung mit dem hier benannten Stein erfolgt. Und zwar anders, nämlich als Schlussstein des Tempels, des Tempelgebäudes, woraus wir erkennen, Jehova Jesus ist die Grundlage, die Gründung, der Grundstein und zugleich auch der Abschluss aller Wege Gottes mit Menschen. Die Gründung ist das Alpha, der Anfang, und das Ende, das Omega, in Jesus. Soweit die 7 Augen. Und damit kommen wir zu dem Eingravieren auf einen Gegenstand. Das Eingravierte auf einem Gegenstand gibt Auskunft entweder über den betreffenden Gegenstand selber oder über etwas, wozu er in irgendeiner Weise zugleich auch in Beziehung steht. Als Beispiele dienen uns verschiedene Bibelstellen, wie zum Beispiel Sacharja 14, Vers 20 oder 2. Mose 28, Vers 12, Vers 29 und 36 oder auch Offenbarung Kapitel 3, Vers 12. Seine, nämlich des Steines Eingraben ist also das zum Ausdruck bringen der Gedanken Gottes über diesen Stein, von dem wir gehört haben. Das Eingegrabene ist also der Ausdruck dafür. Und das Hinwegnehmen der Ungerechtigkeit des Landes zeigt, dass nach den Gedanken und nach dem Herzen Gottes sein Land und sein Volk ein Ganzes bilden und dass, wenn seine Zeit gekommen ist, er in Verbindung mit dem Stein in Eile den Weg frei macht zur Einführung der dort bezeichneten Segnungen von Vers 10. Welche zu spenden von jeher seine Verheißung war. Wir lesen das insbesondere in 3. Mose 25, Vers 23, wo es heißt, mein ist das Land. Kapitel 26, Vers 32 bis 35 oder 5. Mose 29, Vers 22 bis 30. Eine Anzahl der Weggeführten war auf den Erlass des Cyrus hin aus Babylon zurückgekehrt. Hatte zuerst, beachten wir, zuerst den Altar wieder aufgerichtet. Und dort heißt es interessanterweise, an seiner Stelle der Altar ist der Platz, wo wir Opfer bringen, wo wir Opfer hinbringen. Wisst ihr, wenn wir Opfer bringen, ich denke da gerade unmissverständlich ans Fernsehgerät, dann haben wir unseren Altar nicht dort, wo der lebendige Gott ist. Da ist ein anderer Gott. Nun, welcher Gott denn noch? Ich denke, es gibt nur einen. Ja, sicher. Einen lebendigen Gott gibt es nur. Aber es gibt auch noch einen anderen. Einen Komödianten. Den Gott dieser Welt. Den Gaukler und Lügner von Anfang. Sagt Gottes Wort. Dann haben wir unseren Altar nicht an seiner Stelle. Und dann den Grund zum Hause Jahwes anders verlagert. Auf heimtückisches Betreiben der Feinde ihrer Nationalität, das ist bildlich der große Berg, dargestellt, wurden ihnen der Weiterbau auf königlichen Befehl untersagt. Den Tempel nicht weiter zu bauen. Und ihr Unglaube gehorchte diesen Leuten nur zu schnell. Man stellte den Tempelbau ein. Nach 17 Jahren wurde die Arbeit auf Betreiben Gottes wieder aufgenommen. Nachdem Gott selber durch die Propheten Haggai und Zacharja das Volk aufgerüttelt hatte. Da heißt es, das Wort Jehovas geschah. Ach, möchte doch in deinem Herzen das Wort Jahwes geschehen. Wisst ihr, was das ist? Dann wird die Macht Gottes in deinem Herzen wirksam und reagent. Sonst ist es nur das Wort Gottes. Aber wenn das Wort Gottes geschieht, dann passiert etwas. Und weil Gott alle seine Kinder einbezogen hat in die Aktivität des Evangeliums, haben wir nicht die Hände zusammenzulegen und zu warten, bis gnadenvoll die Ankunft unseres Herrn geschieht. Ja, die möge geschehen, aber bis dahin ist Arbeitszeit auf dem Erntefeld. Und das heißt es immer wieder, das Wort Jehovas geschah und da passierte etwas. Wisst ihr, warum heute so wenig passiert? Weil das Wort Gottes in unserer Mitte ist, aber nicht geschieht. Weil die Gläubigen heute einen tiefen Schlaf eingegangen sind. Aber es geschieht zu den Propheten. Das war der Ausgang. Es geschieht zu den Propheten nicht, um nur ein naheliegendes Ergebnis zu erzielen, sondern es wird hinsichtlich der fernen und kommenden Endzeit gegeben. Das ist hochbedeutend. Wo die jeweiligen Wege Gottes, die anfänglichen und die im Laufe der Zeit immer neu folgenden, ihren bestimmten Abschluss finden, im kommenden Reiche jenes Messias. Und da ist der Mittelpunkt von allen Seiten betrachtet und immer Christus. Der Geist benutzt gleichsam jede Gelegenheit, die sich Christus bietet, um durch Personen und Umstände Christum vorbildlich darzustellen, und in unserer heutigen Zeit hat der Herr uns dargestellt, indem Gottes Wort sagt, dass gleich wie der Vater ihn gesandt hat, auch er uns aussendet. Der Tempelbau mit der Grundsteinlegung und die dabei im Vordergrund stehenden Persönlichkeiten, die hier benannt sind, war eine solche Gelegenheit. Nun in Vers 8 bis Vers 10 in Sacharja 3 bilden diese drei Verse einen besonderen Abschnitt für sich. Dort finden wir den hohen Priester Jehoshua. Das heißt, Jehova Jesus ist Rettung. Und seine Genossen, wird dort gesagt, Männer des Wunders. Da kommen wir zur Frage, wer sind seine Genossen, die wir auch im Neuen Testament, unter anderem auch im Hebräer, benannt finden. Nun, Genossen sind alle diejenigen in der jeweiligen Haushaltung, solche, die mit Gott wandelten. Das sind seine Genossen. Und heute leben wir in der Zeit der Gnade, oder wir können auch sagen, in der Gemeindezeit. Und da ist Genosse des lebendigen Gottes der, der sein Leben Jesus übergeben hat. Das ist gleichzeitig seine Genosse. Wir sind eine große Genossenschaft, die wir dem Herrn Jesus gehören. Und da haben falsche Genossen keinen Platz drin. Darum hin zu Jesus, damit ihr zu dieser Genossenschaft gezählt und gehört. Männer des Wunders sind sie allzumal, die da heute Errettung gefunden haben. Des Wahrzeichens, wir könnten auch sagen, des Vorbildes für uns. Eigentlich sind seine Genossen allein so genannt. In Jesaja 8, Vers 18, die Kinder und er, Das ist eigentlich die Krönung. Und der Geist Gottes blickt da, blickt in damals noch ferne Zeit. Das ist eine herrliche prophetische Ankündigung. Ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, heißt das. Von der der Herr schon, oder Gott schon durch David geredet hat in Psalm 110, wo es heißt, er redet von dem durch göttliche Berufung und göttlichen Eidschwur zur Melchisedek-hohen Priesterstellung erhobenen Messias, was wir im Hebräer 7 wiederfinden, der in dieser Stellung genossen hat. Dieser Melchisedek und dieser Messias. Den an Christus gläubig gewordenen Hebräern hier gerichtet, genauso wie auch uns, wird gesagt, dass sie diese Genossen sind. Hebräer 3, 1 oder 14, Offenbarung 1, Vers 6. Aber auch die Getreuen aus Juda, die durch die große Drangsal gehen, am Ende derselben beim Strafgericht über ganz gewisse Nationen mitwirken und ins Reich eingehen werden, sind seine Genossen. Alle, die mit Christus verbunden sind, Alten und Neuen Testament, sind seine Genossen, wie es ja von Anfang der Berufung Israels an schon feststand. Wie denn? Dass es ein Volk von Priestern sein sollte, sagt Gott. Was es aber auch sein wird. Und wenn das Priestertum Aarons versagt hat, dann darf eins gesagt werden, dass im millenäischen Reich das Priestertum Melchisedeks herrschen wird. Und dann werden auch sie, Juda, ein Volk von Priestern sein. Sie werden das Evangelium des Reiches verkündigen. Und der Vers 8 hier in unserem Text ist lediglich nur die Einleitung auf die dann folgende Mitteilung hin, dass Jehova seinen Knecht Spross genannt, kommen lassen wolle. Eine Hinwendung auf Jesus. Dieser Titel Spross bezeichnet selbstverständlich den Messias. Jesaja und Jeremia hatten ihn schon so genannt. Jesaja 4, Vers 2 oder Jeremia 23, 5 oder 33, Vers 15. Es mag auch sonderbar scheinen, dass gerade dem Josua diese Mitteilung hier gemacht wird, da er doch selber den Messias darstellte. Als Vorbild. Das Sonderbare wandelt sich in wunderbares Staunen. Wenn wir entdecken, dass Josua nur den priesterlichen Messias vorbildlich darstellt, während der königliche durch den Landpfleger Zerubabel dargestellt wird. Wir lesen das in Sonderheit in Haggai Kapitel 2. Vers 20 bis 23, der ja im Geschlechtsregister des Messias steht. Wir lesen das in Matthäus 1, Vers 13. Beides zusammen, König und Priestertum, wird im Kapitel 6 von Vers 12 bis 13 benannt. Aber auch schon in Kapitel 4 unter dem Bilde der beiden Söhne des Öles vorgestellt. Beachten wir das. Königtum und Priestertum darstellend, hier vorgeschattet in Josua und Zerubabel. in den beiden Söhnen des Öles von Zacharja 4. Zerubbabel hat dieses Haus gegründet und er würde es vollenden. Kapitel 4, Vers 9. Der Spross würde den Tempel des Reiches bauen. Das deutet auf Jesus. Ezekiel 40, Vers 48 bis Kapitel 48. Und alleiniger Träger dieser verheißenen Herrlichkeiten dann seid. Also bedeutet Zacharja 3, Vers 9. Denn ein Grundstein ist vor deinen Augen gelegt worden. Josua, wir finden es in Esra 3, Vers 8 bis 13 und Haggai 1. In meinen Augen ist es der Stein, den ich gelegt habe, spricht der Herr, auf dem alles ruhen wird, eben der Spross, den ich, sagt Gott, verheißen habe, mein Knecht, auf ihn gründet sich alles, was nach meinem Gedanken in Erfüllung gehen wird. Soweit diese Aussage, und wir wollen ein ganz klein wenig noch einblenden in andere Geschehnisse, denn zwischen der Aussage von Zacharja 3, Vers 9, über unseren Herrn als Stein und der Eröffnung oder Erfüllung des tausendjährigen Reiches liegt das große Geheimnis seines Todes, des Todes Jesu. Wir kommen gleich darauf zurück. Aber noch ganz früh, schon bei Jakob, dem Patriarchen, als er unterwegs nach Haran war, lesen wir in 1. Mose 28, 18. Da ruht Jakob unterwegs, als es dunkel wird. Da ruht Jakobs Kopf auf einen aufgestellten Stein. Ein Hinwendungsbild, dass Jakob, welches umkehren wird, sagt der Prophet später, sich auf Jesus, den Grundstein, gründen wird. Hier fängt es schon an. Und darum übergoss unwissend dieser Jakob den Stein morgens mit Öl. Interessant. Den hat er nicht abends begossen, sondern morgens. Was ist das? Das ist jener Zeitpunkt, wenn für Israel, wenn für Jakob ganz neu der Morgenstern aufgehen wird. Wenn dieses herrliche Reich des Millenniums anbrechen wird. Wenn Gott für dieses leidgeprüfte Volk seine Verheißungen vollzieht, die Ja und Amen sind, von denen er sagt, dass nicht ein Joda, ein Strichlein fallen wird. Er wird es durchziehen bis zum Letzten und er wird dieses Volk segnen für jene ganzen tausend Jahre. Das Bild des Öles ist uns hier mit göttlichen Segnungen verbunden gesagt. Hier ist der Weg Israels angesprochen, nicht der Weg der Nationen. Wer nur auf dem Grundstein Jesus erfolgen kann, diesem Spross, von dem wir hier gelesen haben. Und wir lesen dann oft einen Ausdruck, wie hier in 1. Mose 28, Vers 18, den Ausdruck Häupten. Wahrscheinlich ist den meisten von uns das noch gar nicht so recht aufgefallen. Wir lesen das an vielen Stellen, dass er diesen Stein zu seinen Häupten legte, dieser eine Jakob, der da allein war. Und wir müssen schon sagen, was bedeutet denn das? Nun, das ist einmal eine Ausdrucksart, der wir im Hebräischen begegnen, aber die einen Hintergrund, diese Ausdrucksart einen Hintergrund hat. Das Legen seines Kopfes auf den Grundstein Jesus stellt dar, dass es eine ganze Anzahl von anderen betrifft, die aus seinen Lenden hervorkommen werden. Darum heute Mehrzahl. Einschließlich des Nachkommen Jesus, der aus der direkten Linie von Jakob abstimmig ist. Nun zurückkommend zum Tode Jesu, finden wir vor dem Grab wieder einen großen Stein. Der war nicht zufällig. Nein, nein. Der war so furchtbar schwer. Matthäus in Kapitel 27, Vers 60 sagt, dass es ein großer Stein gewesen sei. Und Markus wird noch deutlicher in Kapitel 16, Vers 4. Denn er, der Stein, sagt Markus, war sehr groß. Also nicht mehrere kleinere, halbgroße Steine, halbstarke könnten wir sagen, nein, nein, sondern einer, ein großer, der ganz große, war da vorgestellt, vor seinem Grab. Nun, jeder, der sich mit diesem Tode Jesu eins macht, der sich eins macht, in seinem Tode ruht gleich dem Jakob damals unterwegs mit seinem Haupte auf diesen Stein, hier praktisch auf dem Stein, der vor diesem Grabe liegt. Dieser Stein, der mit dem, der dahinter lag, verbunden ist, Jesus. Damals ruhte Jakob mit seinem Haupte auf dem Stein, als er unterwegs war. Und wir dürfen heute auf ihn, dem Stein, ruhen, der uns selbst mit dem Tode verbindet. Und das ist die Frage heute an Gott. Ob wir zu diesem Jesus schon so gekommen sind, ist erst immer eine Frage der Tiefe. Es ist eine Frage der Intensität, des Wollens und der Bereitschaft unsererseits. Wir leben Gottes Wege in der Tiefe der Gemeinschaft mit Jesus, in welcher Tiefe wir bereit waren, mit Jesus in Gemeinschaft einzudringen. Wenn wir Gläubige haben, die nicht tief mit dem Wort Gottes, mit dem teuren Wort verankert sind, dann ist die Frage, wie lieb wir Jesus haben. Und die Frage der Liebe zu Jesus drückt sich aus zur Liebe zu seinem Wort. Und du kannst mir nicht sagen, du hast Jesus lieb, wenn du sein Wort nicht gleich so lieb hast. Hat er denn nicht gesagt, ich bin das Wort? Er war das Wort. Und er ist es auch heute noch. Wir möchten einfach das als eine Frage in der Beziehung des Siegeslebens der Gläubigen hier verkündigen, dass das Siegesleben mit der persönlichen Bereitschaft, in diese Gemeinschaft mit Jesus zu kommen, zusammenhängt. Bin ich bereit, gänzlich vor diesem Jesus zu kapitulieren? Auslieferung der letzten Dinge an Jesus, ist doch klar, wenn ich noch gewisse Dinge in meinem Herzen lieb habe, die nicht Jesus heißen, dann sind das fremde Dinge, denen ich noch Liebe zukommen lasse in meinem Herzen. Doch Lieblosigkeit gegen Jesus? Oder wie meinst du, wie das Gott werden soll? Und wie ist die Überwindung? Nachzuvollziehende Auslieferung an diesen alleinigen Herrn, der darauf wartet, dass er ganz, ganz auf dem Throne deines Herzens sitzen kann. Wisst ihr, der Teufel muss nicht immer in unserem Herzen den Thron haben. Das verlangt er gar nicht. Dem genügt es, wenn du drauf sitzt. Denn dann hat er dich um dieses Maß am Gängelband und lenkt dich wie eine Marionette. Es genügt, wenn du drauf sitzt. Das langt dem Teufel. Dann hat er dich, denn das ist mit dem alten Menschen verbunden. Aber Jesus kann nur Herr sein, wenn du bereit wirst, von tiefem Herzen und anhaltend die Buße zu suchen, die uns mit der Gnade verbindet, dass Jesus uns ein Siegesleben garantiert. Suche es. Tu es. Jesus macht keine Ausnahme. Er geht, weil es kein Ansehen der Personen gibt. Über dich nicht darüber hinweg. Du darfst nicht mit einem Augenzwinkern Gottes warten. Das kommt nicht. Aber gleich so, wenn du nach seinem Worte tust, wird er dich an den Segnungen teilhaben lassen. Auch umgekehrt, weil es kein Ansehen der Person gibt, wird er dich nicht verachten. Nun heißt es, an einem Tage zum Schluss. Was bedeutet das? Wenn wir hier lesen, er will die Ungerechtigkeiten, sprich Sünden, dieses Landes, sprich deines Herzens, hinwegnehmen, an einem Tage. Ja, das ist unser Kommen zu Jesus. Da will er bereit sein, mit dir in Gemeinschaft einzugehen. Das ist ein ungeheuerliches Wagnis für unseren Gott. Sich mit dir einzulassen. Da muss ich also schon sagen. Das ist ein ungeheuerliches Wagnis, sich mit dir anzubinden, wo du noch voller Sünde von Kopf bis Fuß bist. Aber er tut es, wenn er dich lieb hat. Ach, lass dich doch laden von seiner Liebe. Er will an einem Tag deine Schande, deine Blöße hinwegnehmen. Wisst ihr, jeder, der nicht unter dieser Kraft des Blutes Jesu gebunden ist, wird einmal entblößt sein. Einmal hat man diesen Jesus entblößt am Kreuz. Wisst ihr, dass die Hinrichtung nackt geschah? Darum spricht der Prophet. In dem Psalm. Der Huhn hat mein Herz gebrochen. Der Triumph unseres Herrn. Der Triumph. Wir lesen ihn im Neuen Testament. In Kolosser 2, Vers 15. So hat er Mächtige und Gewaltige ausgezogen und sie öffentlich Schau gestellt. Das ist der Triumph, wer sich mit diesem Jesus von Nazareth eins macht, und zwar ganz. Empfängt Bedeckung seiner Blöße. Denn gleich wie er die Mächtigen und Gewaltigen öffentlich ausgezogen hat, sind auch alle solche ausgezogen, die dem Feind noch gehören. Dann hast du keine Bedeckung. Das war die Gnade, die vorschattende Gnade unseres Gottes einstmals im Paradiese, dass er den Menschen Röcke von Fellen machte. Er, unser Herr, will deine Schuld und deine Sünde an einem Tag hinwegnehmen, die er uns ganz persönlich vergeben will. Die Begegnung mit Jesus ist heute individuell persönlich. Für Israel ist es der Tag, wo er als der Messias die Sünden seines Volkes tilgt. Das geschieht aber nach dem Durchgang durch die Jahre der Drangsal. Es wird sein eine Drangsal für Jakob, sagt der Prophet. Dann werden sie ihn erkennen, vom kleinsten bis zum größten, weil sie ihn vorher nicht erkannt haben, weil wegen Sünde und Beharrung darinnen eine Decke auf ihnen lag, durch all die Jahrhunderte. Der Herr möchte geben, dass wir bereit werden, unsere eigene Decke, die uns von Jesus trennt, die Decke, die vom Himmel her zerrissen ward, als der Vorhang zersprengt wurde. Der Herr möchte geben, dass wir uns nicht wieder hinter einer solchen Decke verstecken. Auch dann nicht, wenn diese Decke religiös ist, wie im Tempel. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir hervortreten, um ins Allerheiligste zu gelangen. Nicht hinter dem Vorhang, sondern im zerrissenen Teil, weil Gott solches in Gnaden durch Jesus bewirkt hat. Amen.
Amen.